SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem mittlerweile 42. SkyTail-Podcast. 42, das ist die Antwort, die Supercomputer Deep Thought nach 7,5 Millionen Jahren Rechenzeit im Kultroman Per Anhalter durch die Galaxis auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest gab. Nun, ganz so tiefsinnig sind wir dann heute wahrscheinlich nicht. Doch sollte unser Podcast 42 zumindest Antworten auf die Fragen zur IT-Sicherheit, zu digitalen Betrügereien und zu den Maßnahmen liefern, die Ihr Online-Leben etwas sicherer machen. Dafür öffnen wir heute mal unsere privaten Mailboxen für Sie, sprechen über Sicherheitslücken in Windows, über Fahndungserfolge bei Hive und über eine gehackte Waschmaschine. Bei mir im Studio ist, wie gewohnt, Max Siegler, seines Zeichens gefragter IT-Sicherheitsexperte und glücklicherweise auch der Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Hallo, Max.
Hallo, Matthias.
Max, wir beide reden ja nicht nur über die IT-Sicherheit und die vielen Betrugsversuche im Internet. Wir sind ja nun auch, genau wie Sie, liebe Hörer, eigentlich ständig im Fadenkreuz irgendwelcher Digitalkriminellen, die uns mit seltsamen Mails und Aktionen aufs Kreuz legen wollen. Und deshalb haben wir auch ab sofort eine neue Rubrik, die da heißt...
Aus unserer Mailbox gefischt.
Und was hatten wir da in den letzten Tagen nicht wieder für skurrile Sachen gefunden? Zum Beispiel eine Mail der Bundesregierung, die uns eine Steuerrückerstattung verspricht.
Als Absender hat die ganz offiziell die Bundesregierung.de gehabt, mit Bundesadler im Briefkopf und allem drum und dran. Schön. Mit einer leicht angepassten E-Mail-Adresse, die lautet poststelle.bundesregierung.de, also soweit schon mal sehr gut, finde ich, also sehr offiziell. Aber dann geht es noch weiter leider, -mail.de at easyseller.com. Also das Wichtige ist ja am Ende die Domäne easyseller.com.
Ja, und da habe ich mal gleich nachgeguckt, was das ist, EasySeller. Das ist eine US-Seite, die interessierte Kunden über den privaten Bau von Atombunkern informiert. Also schon an der Stelle sollte man merken, dass da was nicht stimmt.
Ja, und es geht ja noch ein bisschen weiter. Im Betreff steht, Sie haben eine wichtige Nachricht erhalten. Aha. Und die lautet dann, sehr geehrter Herr, /Frau, also ohne Anrede, schon mal komisch. Und dann geht es weiter mit Steuerrückerstattungsbescheid 2022, basierend auf den letzten jährlichen Berechnungen Ihrer steuerpflichtigen Aktivitäten und so weiter und so weiter. Wollen Sie uns also Geld in Höhe von 278 Euro zurückerstatten? Aha. Und dann muss man jetzt auf einen Link klicken, um die angegebene Menge zu erhalten.
Also an den fehlenden Umlauten merkt man ja nun wirklich, dass die Nachricht nicht auf einer deutschen Tastatur geschrieben worden ist.
Vor allen Dingen, wenn man dann diesem Link folgt, fordern Sie Ihrer Rückerstattung ein. Wenn man mit der Maus darüber fährt, sieht man schon, das kann nicht wirklich gut sein, denn der Link ist ziemlich kryptisch. http://// und dann s.id/1xzrb. Also das ist so eine sogenannte Jump- oder Link-Seite, die dann an beliebige andere Seiten verweisen kann. Wird halt häufig genutzt, um Links zu verkürzen.
Ja.
Da ist es natürlich auch ganz praktisch. Ne? Bevor ich dir jetzt einen riesenlangen Link schicke, schicke ich dir lieber diese verkürzte Adresse.
Ja.
Ist vielleicht auch ganz praktisch, wenn man irgendwo mal Twitter-Posts oder andere Dinge hat, wo es von den Zeichen her begrenzt ist, dann nimmt man lieber diese kurzen Links, diese verkürzten.
Ja.
Aber kann man natürlich eben auch als Spammer oder Phisher gut benutzen.
Das ist also schon ein recht billiger, schlecht gemachter Betrugsversuch, ne?
Ja, vor allen Dingen auch der Schlusssatz, den fand ich sehr schön, mit freundlichen Gruben die Bundesregierung. Also abgesehen davon, dass ja nun nicht bei uns die Bundesregierung, sondern das Finanzamt zuständig ist für eine eventuelle Steuerrückerstattung.
Und das Finanzamt schreibt auch keine Mails an liebe Frau /Herr. Aber ich bin mir wirklich sicher, dass da trotzdem wieder welche drauf reinfallen werden. Wie auch auf die zweite Mail, die wir kürzlich aus unserer Mailbox gezogen haben. Eine angebliche Anmeldung zu einer Umfrage von Mercedes-Benz.
Ja, die E-Mail sieht auch ziemlich echt aus. Also mit Logo, Fotos, dem originalen Schriftsatz, Abbinder ist mit drin. Der Betreff lautet Ihre Anmeldung zur Mercedes-Benz-Umfrage, was schon eigentlich das Erste ist, was komisch ist, denn eigentlich geht es um einen Newsletter. Der Absender, das haben Sie relativ gut hinbekommen, das ist Mercedes-Benz Deutschland von der Adresse info@email.mercedes-benz.de, also da haben Sie den Header auch gefälscht.
Mhm, stimmt doch.
Einzige Unstimmigkeit ist dann noch weiter die Anrede Liebe Frau ADR. Und ja. Schon sehr, sehr auffällig. Und eben der Link ist eben tatsächlich auch ähnlich jetzt wie bei der Bundesregierungs-E-Mail auch auffällig, denn das führt zu bit.ly oder bit.ly. Das ist so ein ähnlicher URL-Shortening-Dienst wie das S.id.
Mhm.
Das führt an der Stelle jetzt dahin, dass man zum Beispiel Bitcoins kaufen kann auf dieser Adresse. Wenn man es jetzt heute aufruft, dann ist der Link auch eigentlich schon nicht mehr aktiv. Häufig werden die dann irgendwie relativ schnell runtergenommen oder entdeckt oder sind nur wenige Tage aktiv.
Aber man sollte diese Links auch nie anklicken. Du hast das gemacht, weil du es kannst und weil du weißt, wie es geht. Aber wenn man sich nicht sicher ist, Finger weg, ne?
Richtig, genau. Und zwar in einer wirklich isolierten Umgebung haben wir das ausgeführt und ausprobiert. Und ja, das sollte man jetzt nicht einfach zu Hause nachmachen.
Und dann gab es die Tage auch wieder eine ganze Schwemme von Mails, die angeblich von einem Paketdienstleister kommen. Und ich muss ja wirklich gestehen, dass ich da vor einiger Zeit tatsächlich schon mal auf einen draufgeklickt hatte, weil ich bekomme beruflich so viele Pakete und habe da einfach nicht genau hingeguckt.
Und das ist genau der Punkt, mit dem dann die Spammer auch rechnen, dass man wirklich sehr viele E-Mails und Pakete heutzutage bekommt und Paketankündigungen. Und die sind auch oft täuschend echt gemacht, das sind dann Kopien der Originale.
Mhm.
Dann gibt es Paketankündigungen von DHL, von GLS oder UPS und alles scheint da mehr oder weniger zu stimmen. Auch da Logos, Schriftsätze, Farben, Formen, ziemlich nah am Original. Aber es fehlen meistens Namen, also die Anrede oder auch von wem das Paket sein soll. Und wenn man sich die Links genauer anschaut, dann sieht man eben auch, dass es nicht zu dhl.de oder Deutsche Post oder UPS oder wohin auch immer führt, sondern eben auf komische andere Adressen, die damit gar nichts zu tun haben oder eben auf solche URL-Shortening-Dienste wie Bitly.
Und die Paketversender, die benutzen aber auch nie solche Shorter, ne? Also du würdest nie einen DHL haben, der Bitly benutzt. Wenn DHL, dann steht da auch DHL drin, oder?
Richtig, so ist das.
Und was ist jetzt der Sinn dieser Mails? Warum machen die das?
Ja, gibt unterschiedlichste Ziele. Häufig ist Passwörter abgreifen der Punkt, dass man eben sagt, okay, du kannst dir das anschauen, aber du musst eben nochmal schnell dein DHL-Passwort eingeben, um das zu verifizieren, dass du auch wirklich der richtige Empfänger bist. Und das Problem dabei ist, dass man dann eben dein Konto übernehmen kann, dein DHL-Konto und ja, gegebenenfalls irgendwo Pakete auch umleiten kann, die du bestellt hast. Oder dass jemand was auf deinen Namen bestellt und woanders hin umleitet und so weiter. Dann gibt es noch die klassischen Fälle, Trojaner downloaden oder ja, Bitcoins verkaufen oder Denial-of-Service-Angriffe, so das Übliche halt.
Und es gibt ja auch immer noch viele Leute, die für alle Konten dasselbe Passwort benutzen und diese Passwörter, die dann da abgegriffen werden von DHL, die werden dann auch versucht, woanders einzusetzen. Ne?
Ja, absolut, klar, natürlich, dass man dann wirklich so Credential-Stuffing-mäßig das einfach überall an unterschiedlichsten Diensten und Stellen ausprobiert. Vielleicht sogar noch mit leichten Variationen.
Erklär mal kurz Credential Stuffing.
Ja, Credential Stuffing ist letztendlich genau dieser Angriff, dass man hergeht und versucht, vorhandene Passwörter an unterschiedlichsten Stellen einzusetzen.
Ich hatte übrigens die letzten Tage auch noch Dutzende Fake-Mails von Rossmann, Amazon, Rewe, Decathlon und Zeit Online im Kasten. Die sahen alle gleich aus. Überall waren Gewinnversprechen mit drin. Und als Beweis wurde angeführt, ja, ihr Gewinn wurde von der Gewinnspielzentrale in Berlin ausgelost. Also da kann man ja schon gar nicht mehr Nein sagen. Und dabei waren auch Links bei. Wenn man drüber fuhr, sah man, dass die auf teilweise russische Seiten führten. Also wenn man irgendwo eine RU-Endung sieht, dann weiß man eigentlich schon, dass das nichts Gutes sein kann. Aber das soll es jetzt auch erstmal zu dem Thema gewesen sein, weil nächster Halt auf unserer Reise durch die Internetbetrügereien ist WhatsApp, wo Betrüger jetzt auf eine besonders perfide Masche gekommen sind.
Angriffe in der Nacht.
Ja, das ist eine ganz neue Masche und zwar versuchen die, sich mit einem anderen Handy in dein Konto einzuloggen. Das klappt natürlich nicht, weil sie dein Passwort nicht haben und fordern dann einen PIN-Code per SMS an. Und diese SMS bekommst du aber nicht oder siehst du nicht, weil die das meistens mitten in der Nacht machen, wo du dann schläfst, dein Handy vielleicht auch ausgeschaltet ist.
Ja.
Und die Hacker bestätigen dann gegenüber WhatsApp, dass diese PIN-Nummer nicht angekommen ist oder diese SMS nicht angekommen ist.
Ja.
Und daraufhin kann man sich dann als zweite Möglichkeit anrufen lassen, um sich dann diese PIN quasi vorlesen zu lassen. Der Anruf kommt bei dir aber auch nicht an, dein Handy ist ja immer noch aus und der landet auf deiner Mailbox.
Ja.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie deine Mailbox gesichert ist, aber in vielen Fällen besteht die PIN für die Mailbox aus einem Standardcode 111 oder 0000 oder in den USA zum Beispiel aus den, oder häufig zumindest, aus den letzten 4 Ziffern deiner Handynummer. Und dann rufen die quasi bei dir an, geben dann den Code für deine Mailbox ein und hören sich die PIN ab, quasi von der Mailbox.
Ja.
Und ändern das Passwort des WhatsApp-Accounts und fangen dann an, deine Kontakte mit falschen Nachrichten zu spammen. Also mit Malware, Geldanfragen, Bitcoins, das Übliche.
Also deshalb sollte man seine Mailbox-PIN auch immer ändern, wobei ich jetzt gestehen muss, ich kenne meine nicht mal. Ich habe noch nie die Mailbox genutzt, wahrscheinlich ist die auch an, ich weiß es gar nicht, shame on me. Werde ich sofort rausfinden und ändern. Dazu passt auch das Ergebnis einer Umfrage in Deutschland, dass nur ein Viertel aller Befragten ihre Passwörter mehr als einmal im Jahr ändern, was sich auf den ersten Blick ja schlecht anhört, aber eigentlich ist das doch eine gute Nachricht.
Ne? Ja, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und auch das NIST in Amerika, das Standardisierungsinstitut, die haben schon vor 2-3 Jahren ihre Empfehlung gestrichen, dass man Passwörter regelmäßig immer ändern muss. Bis dahin galt ja eigentlich immer dieses Paradigma, alle 90 Tage ändern. Die haben auch verstanden, dass es gar nicht darum geht, wie oft man sein Passwort ändern, sondern welche Qualität es hat. Also meistens ist es so, wenn man das häufig wechselt, dann nimmt man ja doch eher so ein relativ einfaches Passwort oder ein leicht zu merkendes oder ändert sowieso nur 2-3 Stellen daran. Und das Prinzip ist eigentlich jetzt anders. Man sollte es nur ändern, wenn man vermutet, dass das Passwort irgendwo gestohlen wurde, dass jemand Zugriff darauf hatte. Und ansonsten sollte man es halt einfach so belassen, wie es jetzt heute ist. Aber dafür muss man natürlich auch ein gutes wählen und überall ein unterschiedliches.
Aber nicht nur Privatanwender sollten ihr System häufiger mal daraufhin überprüfen, ob alles noch safe ist. Auch oder gerade Admins sollten das tun. Und dass viele von ihnen das gerade nicht machen, beweist die aktuelle Meldung, dass eine uralte und eigentlich auch längst geschlossene Windows-Sicherheitslücke noch immer ausgenutzt wird.
Olle Kamellen noch immer aktuell.
Ja, die Sicherheitslücke CVE 2015-2291.
Ja.
CVE ist quasi ein zentrales Verzeichnis für sämtliche Sicherheitslücken, die gefunden werden. Und an der 2015 vorne sieht man schon, wie alt diese Lücke eigentlich ist.
Ja.
Und zwar handelt es sich um eine Sicherheitslücke in Treibern von Intel, also ein Ethernet Diagnostics Driver für Windows. Und der hat eine Schwachstelle, also man installiert den, der ist auch sauber signiert und Windows vertraut dem dann letztendlich auch. Und der hat aber eine Schwachstelle, dass wenn man da bestimmte Befehle dran schickt, dass man dann beliebigen Code anhängen kann und dass man dann beliebigen Code ausführen kann. Und zwar mit den Rechten des Treibers. Und das ist das eigentliche Problem. Denn ein Treiber hat immer sehr weitreichende Berechtigungen im Betriebssystem. Und so kann man dann eben Code ausführen und gewisse Beschränkungen einfach umgehen auf dem System. Und auch jetzt nach 8 Jahren gibt es leider immer noch Systeme, die diese Lücke noch nicht geschlossen haben. Deswegen, also man kann nur sagen, vielleicht doch mindestens einmal im Jahr dann doch mal die Updates einspielen, selbst bei kritischen Systemen.
Ja, ich meine, Admins machen das beruflich. Vielleicht sollten sie doch mal einen Blick drauf werfen auf ihre Systeme, so hin und wieder mal, nur ein Vorschlag. Aber natürlich nutzen Hacker auch neue Lücken und haben immer neue Ideen, um Systeme zu entern. Derzeit zum Beispiel sind es Microsoft OneNote-Anhänge, über die Malware verbreitet wird.
Krimineller OneNote-Samba im System.
Bisher waren das ja meistens Word- oder Excel-Dateien, die als Gefährdung galten. Und im letzten Jahr hatte Microsoft schon die Makros in Office-Dokumenten standardmäßig erstmal deaktiviert. Und jetzt ja, muss man halt irgendwohin ausweichen. Man nimmt dann einfach OneNote. Das ist so eine Art elektronisches Notizbuch. Das ist bei Office 2019 und auch Microsoft 365 mit dabei, sodass eigentlich fast jeder Nutzer die Anhänge öffnen kann. Dieses Mal gibt es dann keine Makros, sondern simple Anhänge. Die sind getarnt als Rechnungen, Überweisungen, Versanddokumente oder ähnliches. Und wenn man auf die Datei klickt, wird der Anhang geöffnet. Und das ist dann meistens ein bösartiges Skript, also zum Beispiel ein Visual Basic Skript, VBS. Dann wird irgendwo Malware nachgeladen oder ein Remote Access Trojaner, Xworm oder ähnliche Dinge und die werden dann lokal installiert. Diese Anhänge sehen dann aus wie das Datei-Icon von OneNote. Dadurch täuscht das so ein bisschen über die Gefährlichkeit hinweg. Und ja, die werden auch tatsächlich durch Textleisten, wie zum Beispiel hier Doppelklicken, so ein bisschen verdeckt, sodass man das vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sieht.
Und davor schützt man sich natürlich wie immer, keine Dateien aus unbekannter Quelle öffnen. Ne? Nächstes Thema, noch einmal Windows. Neue PlugX-Malware infiziert Windows-Computer per USB-Anschluss. Was ist denn da los?
Neuartige Angriffe über den USB-Stick.
Es gibt eine neue Variante der PlugX-Malware. Die gibt es schon seit 10 Jahren, ist recht beliebt und die ist jetzt einfach weiterentwickelt worden. Ist zufällig entdeckt worden von den Sicherheitsforschern des Palo Alto Networks Unit 42. Und die wird von befallenen Geräten automatisch auf angeschlossenen USB- oder Flash-Speicher übertragen, versteckt sich da im Papierkorb und infiziert dann die nächsten Geräte, also wenn man so einen USB-Stick einfach weitergibt. Und dieser Papierkorb wird ja, oder auch versteckte Dateien werden ja standardmäßig von Windows nicht direkt angezeigt.
Ja, stimmt.
Und hinzu kommt, der macht sich durch ein bestimmtes Unicode-Zeichen vor dem Dateisystem von Windows unsichtbar, sodass man das wirklich nicht auf den ersten Blick sieht, die Datei ist aber weiterhin da.
Ja.
Und nachdem dieser Trojaner jetzt installiert wurde, kopiert er alle PDF- und Word-Dokumente und versteckt sie auf einem Ordner auf diesem USB-Gerät. Ja, und so kann man dann tatsächlich selbst ohne Internetzugang Geräte infizieren.
Mhm.
Und ja, wie so oft, wenn man irgendwo einen Stick findet, wir bieten das ja auch an, gefälschte oder manipulierte USB-Sticks in Umlauf zu bringen für Firmen zum Testen, dann sollte man die halt bei der IT abgeben oder eben nur in einer gesicherten Umgebung starten, aber nicht einfach so in den Rechner stöpseln.
Wobei ich mich gerade frage, was machen die dann mit den gesammelten Daten auf dem Stick? Was passiert mit denen? Warum der ganze Aufwand?
Ja, man braucht schon irgendwie noch eine zweite Möglichkeit, um diese Daten von dem USB-Stick runterzubekommen. Also entweder du schaffst es irgendwie in die Firma reinzukommen oder jemanden zu schmieren, der dann den USB-Stick mitnimmt. Oder die Malware wird einfach so umgeschrieben, dass sie dann doch, wenn Internetzugang da ist, das eben über irgendwelche verdeckten Kanäle rausschickt.
Ah, ja.
Die Dateien, dass sie also wirklich nicht nur auf dem USB-Stick landen, sondern wirklich auch ins Internet rausgeschickt werden.
Und wenn wir gerade dabei sind, noch einmal Windows und Microsoft, letzte Mal jetzt aber versprochen, und hier ist wieder deine Expertise gefragt, Max, vorab nämlich, was sind OAuth-Protokolle?
Das ist eine Sammlung von Protokollen, die die Authentisierung, also die Anmeldung an Systemen vereinfachen sollen und eben auch gleichzeitig sicherer machen sollen.
Ja.
Es gibt da unterschiedliche Versionen und man kennt das im weitesten Sinne als Anwender eher daher, dass du dich an vielen Webseiten mittlerweile mit deinem Microsoft-Konto anmelden kannst oder auch mit deinem Facebook-Konto, mit deinem Gmail-Konto, wie auch immer.
Mhm.
Das heißt, jemand tritt für dich ein, in dem Fall Gmail oder Facebook, und sagt, diese Person kenne ich, habe ich vielleicht auch verifiziert. Und dann ist es für den Anwender super easy, du bist bei Facebook eh schon angemeldet, du musst dir nur noch ein Passwort merken und dann bist du bei diesem zweiten Dienstleister, wo du hin möchtest, auch direkt angemeldet.
Und eben diese Protokolle werden jetzt anscheinend von Hackern genutzt, und zwar präparieren die OAuth-Apps, indem sie sich den Microsoft-Status verifizierter Herausgeber zunutze machen, erscheinen also erstmal als ungefährlich. Kommt man denn so leicht an diesen Status ran?
Angriffe via infizierten OAuth-Apps.
Diesen Status bekommt man halt, wenn man bei Microsoft ein Konto hat. Man lässt sich auch tatsächlich überprüfen als Person. Ob das jetzt mit gefälschten Ausweisdaten oder wie auch immer passiert, sei mal jetzt dahingestellt.
Ja.
Wichtig ist letztendlich, dass wenn du als Person oder wenn dein Konto verifiziert ist, dass du dann so ein blaues Häkchen daneben bekommst. Also so ähnlich wie das bei Twitter auch immer lange in der Diskussion war. Und dann versuchen sie bei dir eine App zu installieren innerhalb der Webseite, und diese App soll dann bestimmte Berechtigungen anfordern, zum Beispiel Zugriff auf dein E-Mail-Konto, auf dein Microsoft-Konto, im Konto irgendwas zu lesen oder zu verändern oder wie auch immer, und damit machen sie sich jetzt einfach zunutze dieses, ich sag mal, Wortspiel oder diese Behauptung, das ist ein verifizierter Herausgeber, also die Person ist überprüft worden. Und der möchte jetzt bei dir irgendwie eine App installieren und diese soll Zugriff auf dein Konto und auf Details in deinem Konto haben.
Mhm.
Und dadurch sieht das Ganze relativ glaubwürdig aus, wenn man sich das jetzt so mal anschaut. Wenn man jetzt da drauf klickt, man installiert die App und diese App erhält dann quasi Zugriff auf dein Konto, auf dein Profil, auf diese Dinge, die du in deinem Microsoft-Konto gespeichert hast. Und davon kriegst du halt nicht wahnsinnig viel mit. Du kannst also auch wieder deinstallieren, das ist gar kein Problem. Aber solange diese App quasi diese Zugriffsberechtigungen hat, kann man versuchen, irgendwo in deinem Konto Details rauszufinden, vielleicht Zugriff auf E-Mails zu erhalten und ähnliche Dinge.
Wobei aber jetzt gesagt werden muss, dass die bisherige Kampagne eher auf Unternehmen und Nutzer aus Großbritannien abzielte und da auch hauptsächlich auf den Finanz- und Marketingbereich. Und Microsoft hat wohl inzwischen auch seine Partnerüberprüfungsprozesse aktualisiert, um derartige Angriffe zukünftig besser abwehren zu können. Also da hat Microsoft anscheinend dieses Mal dann doch schneller reagiert als sonst. So, Max, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen auch heute mal wieder über die Ransomware sprechen. Ganz kurz jedenfalls. Da ist in den letzten Wochen doch zu viel passiert, als dass wir das ignorieren könnten. Ende Januar gab es ja überall die große Meldung, dass den Ermittlungsbehörden in Europa und den USA ein großer Schlag gegen die organisierte Cyberkriminalität gelungen sei.
Neues von der Ransomware.
Ermittler aus Deutschland haben zusammen mit Europol, FBI und weiteren US-Behörden die IT-Infrastruktur der weltweit agierenden Ransomware-Gruppe Hive übernommen. Die haben Server beschlagnahmt, Daten und Accounts gesichert, unter dem Decknamen Operation Dawnbreaker.
Ja.
Ja, Hive ist quasi als Ransomware as a Service bekannt, mit ungefähr 1500 schweren bekannten Cyberangriffen gegen Unternehmen und Organisationen in 80 Ländern. Ja. 70 in Deutschland waren davon betroffen. Die haben insgesamt rund 100 Millionen Dollar erpresst, 80% für die Angreifer und 20% für die Entwickler der Ransomware, also schon tatsächlich ein Geschäftskonzept dahinter. Und die US-Behörden hatten seit Juli 2022 Zugang zu dem Hive-Netzwerk und konnten so dann heimlich natürlich 300 Opfern mit der Entschlüsselung helfen und das weiter erstmal ausspionieren.
Ein gutes Signal, wie ich finde. Das zeigt, dass die Behörden den Kampf gegen das organisierte Cyberverbrechen inzwischen wirklich ernst nehmen. Aber ist auch kein Grund, sich jetzt entspannt zurückzulehnen, weil die Erfahrung der vergangenen Jahre hat ja gezeigt, dass sich nach Zerschlagung der einen Hackergruppe dann meist einfach wieder neue bilden und weitermachen. Und vielleicht ist das ja auch ein klares Signal an alle künftigen Opfer, dass es sich lohnt, nicht zu zahlen, sondern die Behörden zu informieren.
Es gibt auch schon tatsächlich die ersten Anzeichen einer Wende. 2022 gab es 10% weniger Ransomware-Angriffe, aber 40% weniger Lösegeld. Zum Vergleich, in 2021 waren es 765 Millionen Dollar.
Ja.
In 2022 waren es 456 Millionen Dollar. Also es ist tatsächlich ein rückläufiger Trend erkennbar, auch wenn es sicher eine nicht unerhebliche Dunkelziffer gibt.
Mit Sicherheit. Und Hive war es ja auch, die hinter der Attacke auf die Stadt Potsdam steckten, oder besser hinter den Attacken.
Richtig, am 29. Dezember hatte Potsdam seine Verbindung zum Internet erstmals gekappt. Viele städtische Services waren nicht mehr nutzbar, wie zum Beispiel Fahrzeugzulassungen, E-Mail und so weiter. Am 23. Januar wollte Potsdam dann endlich wieder online gehen und die IT-Systeme hochfahren, aber bereits einen Tag später wurde eine hohe Anzahl automatisierter Kommunikationsversuche aus dem internen Netz der Stadt Potsdam an externe Server festgestellt, also Zitat. Und das Hochfahren wurde leider dann wieder abgebrochen und alle aktivierten Dienste wieder heruntergefahren. Es ist unklar, wie dann die Schadsoftware in die IT-Systeme der Verwaltung wieder reingekommen ist.
Naja, wir haben ja inzwischen hier in den letzten Monaten eine Menge Möglichkeiten kennengelernt und nur allzu oft war es ja dann ein Mitarbeiter, der gedankenlos auf einen Link geklickt hatte oder eben einen gefundenen Stick ausprobiert hat.
Wie auch immer, also seit dem 8. Februar geht Potsdam nun schrittweise wieder online, sind auch erstmals wieder per E-Mail erreichbar, auch einige Dienste wie Wohngeldanträge, Visaverfahren, Beurkundung von Neugeborenen und so weiter sind auch wieder online. Aber es wird wohl noch einige Wochen und Monate dauern, bis alle Bürgerdienstleistungen wieder am Netz sind.
Ja, sowas dauert. Das haben wir ja schon öfter gehört. Nach so vielen unerfreulichen und deprimierenden Meldungen zum Schluss noch etwas zum Aufheitern. Da nämlich hat ein Mann kurzerhand seine eigene Waschmaschine gehackt, weil der Hersteller die einfach nicht reparieren wollte.
Der Waschmaschinen-Hack.
Und zwar nicht irgendein Mann, sondern das war der Spanier Jesus Rodriguez Conde, selbst CEO des Softwareunternehmens Pekisoft und als Chuck's Man auch in der Entwicklerszene bekannt.
Ja.
Also dem war seine Waschmaschine kaputt gegangen. Laut Software der Maschine sei die Stromversorgung angeblich tot.
Aha.
Conde wusste aber, was zu tun ist. Er hatte schon irgendwie einen Fehler in der Firmware vermutet und schrieb den Hersteller Beko an, mit der Bitte, ihm eine Kopie der Firmware zu schicken. Der Hersteller hat sich geweigert, wollte stattdessen das vermeintlich defekte Teil ersetzen, für viel Geld natürlich, und verstößt damit gleichzeitig auch gegen geltendes EU-Recht.
Ja.
Conde hat es ganz pragmatisch gelöst. Er hat sein Notebook an die Maschine gehängt, hat die Firmware ausgelesen und hat die Firmware mit der Waschmaschine seiner Mutter verglichen, die das gleiche Gerät hat, und hat den Fehler tatsächlich auch selbst beheben können. Anschließend hat er dann den Fall noch an die Verbraucherzentrale weitergeleitet.
Richtig so. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Hacking eben lange nicht immer kriminell ist und wohl auch dafür, dass man um die Geräte der Firma Beko künftig besser einen Bogen macht, wenn man selber programmtechnisch nicht so begabt ist. Und mit dieser Erkenntnis sind wir am Ende des SkyTel Podcast Ausgabe 42 angekommen. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, vielen Dank für deine Infos und Erläuterungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.